Jetzt kommen wir zu einem sehr, sehr wichtigen Aspekt von Wahrheit. Und für mich ist das einer der ermutigsten und kräftigsten und sehr, sehr praktischen Wahrheit im Worte Gottes über unser Leben. Und das ist der Punkt, ich sage es mal erst mit meinen Worten und dann zeige ich euch das im Wort Gottes. Das ist der Punkt, dass wir in unserem Leben, im Alltag, viel, viel mehr von unserem Inneren bestimmt werden, als von den tatsächlichen Umständen um uns herum. Und das ist deswegen so gut oder so wichtig, diese Wahrheit, weil Umstände kannst du fast nie kontrollieren. Aber deine Innenatmosphäre oder deine Innensicht kannst du, wenn du weißt, wie man mit dem Wort Gottes und mit dem Heiligen Geist lebt, sehr wohl verändern. Und das ist eine gewaltige Wahrheit. Nehmen wir mal ein negatives Beispiel, was ein sehr erschreckendes Beispiel ist, aber was wirklich genau passt in diese Geschichte, ist eine wahre Geschichte. Da waren ein paar Studenten in Amerika, die wollten mit irgendeinem Kumpel einen Spaß machen und haben den gefangen genommen, gefesselt und die Augen verbunden. Und dann haben sie den auf Bahngleise gebunden und dann sich hinterm Busch gesetzt und gewartet, was passiert. Was er, der auf den Gleisen gebunden war, nicht wusste, dass es direkt vor ihm eine Weiche gab und die Weiche so gestellt war, dass wenn der Zug kommen würde, der würde vor ihm abbiegen und auf dem Parallelgleis an ihm vorbeifahren. Das wusste er aber nicht. So, er liegt da gefesselt, Augen verbunden auf den Gleisen, hört den Zug kommen und die anderen warten hinterm Busch und freuen sich, dass der jetzt richtig einen Schreck kriegt. Und als der Zug vorbei ist, kommen sie wieder hin und dieser Student war tot. Ja, woran ist er jetzt gestorben? Am Zug? Nein, an seiner falschen Wahrnehmung. Er war sich sicher, seine letzte Stunde hat geschlagen, er hört den Zug kommen, er weiß, er ist hilflos, er kann nichts machen und er rechnet damit, dass der Zug ihn jetzt überfahren wird und zermalmen wird. Das war seine Wahrnehmung und dann stirbt er vor lauter Angst. Sein Herz macht nicht mehr mit. So, nicht der Zug hat ihn umgebracht, aber seine falsche Wahrnehmung seiner Situation. Und das in wesentlich weniger dramatischer Weise passiert viele, viele Male in unserem Leben. Und wir denken, es sind die Umstände, aber es ist eigentlich unsere Reaktion oder unsere falsche Wahrnehmung in Bezug auf die Umstände. Und ich zeige euch das an einem Beispiel in der Bibel, was ich also als vielleicht das eindrücklichste Beispiel finde. Es gibt viele Beispiele für diese Wahrheiten, aber die eindrücklichste finde ich die Geschichte mit den Kundschaftern. 4. Mose Kapitel 13. Ich denke, ihr kennt die Geschichte. Sie waren unter der Führung Gottes befreit aus Ägypten, die Israeliten, waren jetzt auf dem Weg ins gelobte Land, sollten in das gelobte Land, was ihnen schon verheißen war, und waren an der Grenze. Und der Herr sagt zu Mose, du musst jetzt 12 Leute auswählen und die schickst du in das Land und die müssen das Land erkunden und dann zurückkommen und Bericht erstatten, wie das Land nun beschaffen ist. Ja, das war die Vorgeschichte. Nebenbei, warum hat Gott das gemacht? Braucht er Informationen über das Land? Sicher nicht. Gott muss nicht Kundschafter in ein fernes Land schicken, um herauszufinden, wie dieses Land beschaffen ist. Ja? Sondern die Idee dahinter war doch ganz eindeutig die, die sollten zurückkommen, total begeistert und voller Freude und voller Vorerwartung, was da alles Wunderbares in dem Land ist. Sie sollten auch Früchte mitbringen. Ihr kennt das Bild, die zwei Männer tragen eine Weinrebe an der Stange, also so eine riesen Weintraube war das von hier bis zum Boden, das trugen die an der Stange, also das ist ein Zeichen einfach, wie reich und wie fruchtbar das Land ist. Und die Idee war, diese Beweise und dieser Bericht soll das Volk motivieren und zu sagen, super, das ist unseres, auf geht's, packen wir's und wir nehmen es jetzt ein. Das war der Plan, hat aber nicht funktioniert, weil es da verschiedene Leute gab in diesem Team, um es mal so zu sagen. Und 10 waren sehr, sehr negativ eingestellt und haben einen Bericht gegeben, der eigentlich genau das Gegenteil bewirkt hat und der die Leute in Aufruhr gebracht hat und in Panik gebracht hat. Lass uns einmal lesen, was das Wort Gottes sagt. Dann haben wir einen besseren Einstieg in diese Geschichte. Ich lese mal 4. Mose 13, ab Vers 17. Als nun Mose sie sandte, das Land Kanaan auskundschaften, sprach er zu ihnen, zieht hinauf in die Mittagsgegend und besteigt das Gebirge, beseht das Land, wie es sei, und das Volk, das darin wohnt, ob es stark oder schwach, gering oder zahlreich sei. Und was es für ein Land sei, darin sie wohnen, ob es gut oder schlecht sei, und was für Städte es seien, darin sie wohnen, ob es offene Orte oder Festungen seien, und was es für ein Land sei, ob es fett oder mager war, und ob Bäume daran seien oder nicht. Seid getrost, nehmt von den Früchten des Landes, es war aber eben die Zeit, da man frühzeitige Trauben fand. So, das ist also der Einstieg, und dann kommen die zurück und erstatten jetzt Bericht. Vers 26. Sie kehrten zurück, kamen zu Mose und Aaron und zu der ganzen Gemeinde der Kinder Israel in der Wüste Paran, gen Kadesh. Und sie brachten ihnen und der ganzen Gemeinde Bericht und ließen sie die Früchte des Landes sehen und erzählten ihnen und sprachen. Wir sind in das Land gekommen, darin du uns sandest, das wirklich von Milch und Honig fließt und dies ist seine Frucht. Bis hierhin, okay, tadelloser Bericht. Jetzt kommt das bekannte Wort, mindestens in der Schlachter heißt es dann so, aber. Wie heißt es hier in dieser? Ja, auch aber. Ist ja auch Schlachter, ja, kein Wunder. Elberfelder heißt allerdings, aber es ist dieselbe Bedeutung. So, sie zählen das Positive auf und jetzt kommt das Negative. Aber das Volk, welches im Lande wohnt, ist stark. Und die Städte sind sehr fest und groß. Und wir sahen auch Enaks Kinder da selbst. Und die Amalekiter wohnen im Süden, die Hethiter, Jebusiter, Amoriter, aber wohnen auf dem Gebirge und die Kananiter am Meer und um den Jordan. Und dieser Bericht von wer da alles ist und wie stark die sind und wie mächtig die Städte befestigt sind und so weiter, hat also offensichtlich schon einiges ausgelöst an negativen Reaktionen bei dem Volk. Denn im nächsten Vers heißt es, Vers 30, Kaleb beschwichtigte das Volk. Also zwischen 29 und 30 muss schon so ein kleiner Aufstand gewesen sein, ja, dass er es für nötig fand, das Volk jetzt mal zu beschwichtigen und sagt, kommt Leute, das passt schon und das wird schon gehen. Kaleb beschwichtigte das Volk, das gegen Mose sprach, lass uns hinaufziehen und das Land einnehmen, denn wir können es überwältigen. Vers 31, aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, die anderen 10, ja, sie sprachen, wir können nicht. So 2, Josua und Kaleb, sehen das Land und sie sagen, wir können. 10, die dasselbe Land gesehen haben, sagen, wir können nicht. Du denkst, hey, waren die wirklich im selben Land? Wie kann das sein, dass sie so einen unterschiedlichen Bericht geben? Wir können nicht hinaufziehen gegen das Volk, denn es ist uns zu stark. Und sie brachten das Land, das sie erkundigt hatten, in Verruf bei den Kindern Israel und sprachen, das Land, das wir durchzogen hatten, um es auszukundschaften, frisst seine Bewohner. Und alles Volk, das wir darin sahen, sind Leute von hohem Wuchs. Und wir sahen auch Riesen da selbst, Enaks Kinder aus dem Riesengeschlecht. Und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken. Und also waren wir auch in ihren Augen. Das war ihr Bericht. Und dieser Bericht hat also eine mächtige Meuterei ausgelöst, weil der nun alles andere als ermutigend war. Ja, und die Leute haben gesagt, 10 werden sich weniger oft irren als 2, also wir glauben den 10. Ja, was kirchengeschichtlicher Unsinn ist, wenn du die Kirchengeschichte anschaust, die Mehrheit in der Kirchengeschichte war immer auf der falschen Seite. Wieso denken wir eigentlich, dass es heute anders ist, wenn das immer so war in der Kirchengeschichte? So, sie sagen, wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken. Das heißt, wir waren klein, hilflos, wehrlos, schutzlos. Wir haben überhaupt keine Macht gehabt. Man konnte uns einfach so austreten. Also wir waren völlig unterlegen und haben null Chance gehabt. Das ist ihre Botschaft. Und um die noch so richtig zu untermauern, kommt dann noch der Gipfel der ganzen Geschichte. Und genau so haben die anderen uns auch gesehen. Frage, woher wussten die das? Wenn das solche Angsthasen waren, denkst du, die sind hingegangen? Übrigens, wir sind hier Kundschafter, wir machen mal gerade so eine kleine Erkundungstour. Könnt ihr mal sagen, wie ihr uns eigentlich so seht? Meinst du, die sind da hingegangen und haben die interviewt? Die sind schön auf Abstand geblieben. Ja, aber sie behaupten hier etwas, was völlig aus ihrer eigenen Fantasie kommt. Das hat mit den Realitäten überhaupt nichts zu tun. Wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken und die haben uns genauso gesehen und die haben auch recht. Und wie wenig die recht hatten, das siehst du dann daran, dass 40 Jahre später die Wahrheit von diesem Gerücht ans Licht gekommen ist. 40 Jahre hat es gedauert, bis herauskam, wie die anderen, diese Kundschafter und das Volk Gottes, was eben dahinter noch war, gesehen hatte. 40 Jahre später kam das raus. Und das ist erstaunlich, was da herauskommt, weil es genau das Gegenteil ist von dem, was sie sich so in ihren Ängsten vorgestellt hatten. Aber noch schnell die Reaktion auf diesen Bericht, den sie da gegeben haben. Vers Kapitel 14, 1, da erhob die ganze Gemeinde ihre Stimme und schrie und das Volk weinte und dieselbe Nacht weinte dieselbe Nacht und alle Kinder Israel murrten wieder Mose und Aaron und die ganze Gemeinde sprach zu ihnen, ach, dass wir doch in Ägypten gestorben wären oder noch in dieser Wüste stürben. Warum führt uns der Herr in dieses Land, dass wir durch das Schwert fallen und dass unsere Weiber und unsere Kinder zum Raube werden? Ist es nicht besser, wir ziehen wieder nach Ägypten? Was für eine Rebellion! Alles basierend auf einer Lüge. Es war alles nur aus der eigenen Fantasie heraus. Das hatte mit den Realitäten überhaupt nichts zu tun. Und diese Leute haben schon beschlossen, ja, dass es doch besser wäre, in der Wüste zu sterben. Und sie wollen nur wissen, warum führt der Herr sie dahin? Warum bringt der Herr uns in dieses Land, dass wir durch das Schwert fallen? Das heißt, dass sie fallen werden, dass sie sterben werden, stand schon fest. Sie wollen nur noch wissen, warum. Das erinnert mich sehr an die Situation von den Jüngern, die ins Boot steigen und Jesus sagt, lass uns auf die andere Seite fahren. Kannst du dich erinnern? Und dann fahren sie auf den See und was passiert? Mitten auf dem See kommt ein großer Sturm. Und das Schiff gerät in Seenot, Wasser kommt sogar schon ins Schiff und diese erfahrenen Fischersleute kommen in große Panik. Ja? Und Jesus hat sich schlafen gelegt, mit Absicht. Jesus schläft, während die in Panik sind. Ja? Und dann wecken sie ihn auf und sie haben nur eine Frage. Meister, kümmert es dich gar nicht, dass wir alle sterben? Sie haben nicht mal mehr den Mut gehabt zu sagen, Jesus, kannst du uns noch retten? Das war schon entschlossen, beschlossen, sie werden sterben. Wir wollten nur wissen, ob ihnen das überhaupt interessiert. Und was sagt Jesus? Wo ist euer Glaube? Was will er damit sagen? Ja, wo war der Glaube geblieben? Glaube kommt durch das Wort, das wir hören, empfangen und festhalten. Aber sie haben mitten auf dem See in den schwierigen Umständen ihren Glauben fahren lassen. Weil was hat Jesus gesagt? Hat er gesagt, lass uns auf die Mitte des Sees fahren und da untergehen? Nein, lass uns ans andere Ufer fahren. So, sie hätten sagen können, wenn sie das Wort festhalten, das sieht jetzt wirklich böse aus mit dem Sturm, so einen hatten wir noch nie. Also wenn wir nicht das Wort hätten und die Gewissheit hätten, dass wir ans andere Ufer kommen, wir würden denken, wir kommen alle um. Aber wir haben ja das Wort. Jesus hat ja gesagt, lass uns ans andere Ufer fahren. So egal wie, ob unter Wasser, über Wasser oder wie auch immer, wir werden das andere Ufer erreichen, weil wir haben sein Wort. Wir vertrauen nicht den Umständen, wir vertrauen seinem Wort. Aber sie haben das fahren lassen und darum sagt Jesus, wo ist euer Glaube? Kein Glaube, weil sie sich nicht auf das Wort gestützt hatten, sondern auf die Umstände. Und sie haben in ihrem Herzen schon beschlossen, wir sterben. Wollen nur noch wissen, ob Jesus das eigentlich interessiert. Ist er wirklich so herzlos, wie wir ihn jetzt erleben? Oder gibt es auch noch eine Chance, dass er vielleicht ein bisschen Mitgefühl hat? Da könnt ihr ein bisschen trauern um uns. Ja? Was für eine Denkweise. Okay, weiter in dieser Geschichte mit den Kundschaftern. Ich sagte, 40 Jahre später kommt raus, wie es wirklich war. Sie sagen, wir waren hilflos, wir waren wie Heuschrecken. Jetzt lesen wir mal, Josua Kapitel 2. Das ist jetzt 40 Jahre nach der Episode. Ihr wisst, was passierte, als diese Rebellion war vom Volk Gottes. Dann hat Gott gesagt, okay, Planänderung, wir brechen die Landeinnahme ab, alle zurück und ihr werdet jetzt 40 Jahre im Kreis gehen. Warum 40 Jahre? Eine Generation war ungefähr 40 Jahre. So, sie gingen im Kreis, bis alle von der damaligen Generation gestorben waren. Bis auf zwei. Das waren Josua und Kaleb, die eben nicht mitgemacht hatten bei dieser negativen Berichterstattung. Und 40 Jahre später sagt der Herr, okay, jetzt kommt die nächste, das nächste Kapitel, jetzt wird das Land eingenommen. Und Josua schickt diesmal Kundschafter, aber nur zwei. Er hat gesagt, damals 12, 10 haben versagt. Zwei waren im Geist, jetzt finden wir gleich zwei im Geist und die Sache wird funktionieren. Ja. Das war die Strategie. Ja. Und dann schicken sie zwei Kundschafter nach Jericho, Männer Gottes. Und die Männer Gottes übernachten im Haus der Hure. Aber nicht als ihre Kunden, sondern nur als Leute, die dort versteckt werden. Und dann interviewen sie diese Hure Rahab. Und sagen, nun sag doch mal, wie sieht denn das bei euch eigentlich aus? Wie ist denn die Stimmung so im Volk? Gute Frage. Ne? Was haben die anderen nie gefragt? Die haben gesagt, wir waren Heuschrecken, die haben uns auch wie Heuschrecken gesehen. Die haben die nie nah genug gehabt, dass sie die interviewen konnten. Die zwei waren anders. So, sie wollten wissen, wie ist die Stimmung im Lande? Jetzt gibt es eine interessante Antwort. Hör dir das an. Ab Vers 9. Ich, jetzt sagt die Hure, ich habe erkannt, dass der Herr euch das Land gegeben hat und dass der Schrecken vor euch auf uns gefallen ist, so dass alle Bewohner des Landes vor euch mutlos geworden sind. Denn wir haben gehört. Glaube kommt aus dem Hören. Angst kommt auch aus dem Hören. Denn wir haben gehört, dass der Herr das Wasser des Schilfmeeres vor euch ausgetrocknet hat. Wann war das? 40 Jahre vorher. 40 Jahre vorher wurde das Schilfmeer ausgetrocknet, als ihr aus Ägypten zogt und was ihr den beiden Königen der Amoriter getan habt, die jenseits des Jordans waren, dem Sihon und dem Og, an denen ihr den Bann vollstreckt habt. Als wir es hörten, wann haben sie es gehört? Vor 40 Jahren. Als wir es hörten, da zerschmolz unser Herz und in keinem blieb noch Mut euch gegenüber. Das heißt, seit 40 Jahren sind diese Bewohner des gelobten Landes in Schrecken, in Lähmung, haben Herzprobleme und es geht ihnen überhaupt nicht gut, weil sie wissen, die kommen irgendwann und die werden uns überwältigen und die fragen sich nur, wann kommen die endlich, warum kommen die nicht? Wir warten schon so lange, können die nicht uns von unserem Leiden erlösen? Das heißt, als die ersten 12 kamen, war auf der Seite der 10 Panik und auf der Seite der anderen war auch Panik. Das ist eindeutig eine Seite zu viel. Wir müssen ja nicht beide Panik haben. Es reicht ja, wenn eine Seite voller Angst ist. Aber aus Unkenntnis, weil sie keine Sicht hatten für die Dinge Gottes, sie haben sich falsch gesehen und haben die Feinde falsch gesehen. Haben sich völlig unterlegen gefühlt und haben gesehen, die Feinde sind so überlegen und wir haben null Chance gegen sie. Okay, jetzt ist die interessante Frage natürlich, ja, wie ist denn das möglich? Wie können denn die zwei einen so unterschiedlichen Bericht geben, was ich jetzt nicht gelesen habe? Ja, die 10 haben ja gesagt, die werden uns auffressen. Das sind Riesen, die werden uns auffressen. Die 2, Josua und Kaleb, haben gesagt, wir werden sie wie Brot aufessen. So, die einen fürchten, aufgefressen zu werden, die anderen sagen, da ist unser Frühstück. Ja? Also unterschiedlicher geht die Sicht nicht. Ja? Und die Frage ist, wie ist eine solche unterschiedliche Sicht? Die haben ja beide dasselbe Land gesehen. Wie ist denn das überhaupt möglich? Josua Kapitel 14. Hier haben wir die Antwort, wieso Josua und Kaleb einen so anderen, entgegengesetzten Bericht gegeben haben. Und hier sagt der Kaleb, Josua Kapitel 14, ab Vers 7, ich war 40 Jahre alt, als mich Mose, der Knecht des Herrn von Kadesh-Barnea, aussandte, das Land auszukundschaften. Und ich brachte ihm Bericht, jetzt hör zu, so wie es mir ums Herz war. Das heißt, der hat nicht nur beschrieben, was seine Augen gesehen haben, sondern das, was seine Augen gesehen haben, hat er kombiniert mit dem, was in seinem Herzen war. Was war in seinem Herzen? Das Wort. Was war das Wort? Der Herr hat gesagt, ich werde mich um die Feinde kümmern, ich werde sie vertreiben. Seht nur zu, ich werde es tun und ihr werdet das Land besitzen. Es gehört euch und die Feinde müssen alle verschwinden. Ich werde das tun, ich bin mit euch. Das hat der Herr viele Male vorher ihnen schon gesagt. Und Josua und Kaleb hatten dieses Wort im Herzen. Und sie schauten die Umstände an, gefüllt mit dem Wort Gottes, mit einem Herzen voller Wort Gottes. Und deswegen haben sie nicht nur berichtet, was ihre physischen Augen gesehen haben, sie haben das kombiniert mit der Atmosphäre in unserem Herzen. Also sie haben gesagt, egal wie es rein menschlich aussieht, Gott ist mit uns und die Sache wird gut aussehen, weil Gott ist treu und er wird sein Wort erfüllen. Und die Sache wird so sein, wie er es versprochen hat, weil wir ihm vertrauen. Halleluja. So, das war der Unterschied. Nicht die einen hatten die Brille vergessen, sondern die einen hatten das Wort vergessen. Das Wort war nicht wirklich Teil in ihrem Herzen. Und jetzt kriegen wir auch gleich noch eine wunderbare Definition, was es heißt, Gott nachzufolgen. Vers 8, aber meine Brüder, die mit mir hinaufgezogen waren, machten dem Volk das Herz verzagt. Ich aber folgte dem Herrn, meinem Gott, gänzlich nach. Hier hast du eine Definition, was es heißt, dem Herrn gänzlich, vollständig, komplett nachzufolgen. Das heißt, Probleme anzuschauen mit einem Herzen gefüllt von Verheißungen. Das ist echte Nachfolge. Und das ist der Schlüssel zum Sieg über Sorge und Sieg über Ängste und Versagensängste und all die ganzen Geschichten, die damit zusammenhängen. Diese 10 wurden nicht besiegt durch die Riesen, sondern sie wurden besiegt durch ihre negative Sicht, durch ihr Heuschreckenbewusstsein, durch ihre Sicht von sich selber. Wir sind klein, hilflos und schwach und der Herr kommt auch nicht mit und wir müssen das hier alles alleine machen und wir haben überhaupt keine Chance gegen diese Riesen und wir sind hilflos und die Niederlage steht schon fest. Das war ihre Sichtweise. Und Kaleb sagt, er ist dem Herrn gänzlich nachgefolgt. Gänzlich nachgefolgt. Er hat das Wort Gottes behalten in seinem Herzen. Und jetzt kommt die neutestamentliche Anwendung oder die neutestamentliche Parallelstelle. Dank sei Gott, dass es in unserer Bibel Parallelstellen gibt, aber der Heilige Geist hat noch einen Haufen anderer Parallelstellen, die nicht in den Bibeln abgedruckt sind. Aber wenn du die Bibel studierst, er gibt dir selber Parallelstellen. Du sagst, wow. Und du siehst, die Bibel erklärt die Bibel. Und du bekommst hier etwas und der Heilige Geist legt eine Brücke zu einer anderen Passage und du siehst, wie die beiden zusammen einfach ein wunderbares Bild ergeben und wie sie sich ergänzen und wie die Bibel wirklich erklärt und auslegt. Jakobus Kapitel 1, eine ganz interessante Passage. Ich lese mal ab Vers 22, darum legt allen Schmutz und allen Vorrat von Bosheit ab und nehmt mit Sanftmut das euch eingepflanzte Wort auf, welches eure Seelen retten kann. Was für eine Aussage. Das Wort Gottes kann unsere Seele retten. Ich dachte, ich bin schon gerettet. Und was heißt das jetzt hier? Die Seele muss gerettet werden. Rettung bedeutet mehr, als wie wir das Wort Rettung definieren. Wir denken, ich bin gerettet, das heißt, ich habe irgendwo im Herzen hoch, wo ist denn geblieben, aber gestern hatte ich es nämlich noch gehabt, die Gewissheit, ich komme in den Himmel und ich verbringe die Ewigkeit mit Jesus. Rettung im biblischen Sinne, besonders im neutestamentlichen Sinne, ist viel, viel breiter. Rettung ist Heilung, Rettung ist Befreiung, Rettung ist Wiederherstellung. Mit einem Wort, Rettung ist die Erfahrung des kompletten Segens, den Christus auf Golgatha für uns erworben hat. Das ist Rettung. Sozo. Ist viel, viel mehr als nur, ich weiß, ich bin Kind Gottes und ich komme in den Himmel. Sondern hier schon die Kraft Gottes zu erleben. Und die Seele soll gerettet werden. Warum soll die Seele gerettet werden? Nun, das haben wir vorhin schon geklärt. Die Seele hat manche Schäden erlebt und erlitten und davongetragen in unserer vorchristlichen Zeit. Und vielleicht der größte Schaden ist die Anmaßung der Seele, dass sie denkt, sie könnte das Leben bestimmen. Und jetzt muss die Seele gedemütigt werden. Die Seele muss in die Freiheit kommen, der Unterordnung. Und der Geist muss führen und die Seele unterordnet sich dem Geist. Trennung von Seele und Geist. Und der Geist ist das, durch das wir jetzt leben. Das ist die Kraft Gottes, der Heilige Geist, der in unserem Geist wohnt, nicht in unserer Seele. Und Gott ist Geist und wir berühren Gott, wir erleben Gott, nicht mit unserer Seele, nicht mit unserem Verstand, nicht mit unseren menschlichen Gefühlen, sondern im Geist. Und wir haben Kontakt mit ihm. Und deswegen sollen wir ihm im Geist und in der Wahrheit anbeten. Durch Wahrheit, durch Hingabe an die Wahrheit kommen wir in den Geist. Bleiben wir im menschlichen, normalen Denken. Wir kommen nicht in die Dimension des Geistes. Nur durch Hingabe an die Wahrheit kommen wir in den Geist. Wandelt im Geist und ihr werdet die Lüste des Fleisches nicht vollbringen. Hatten wir schon gehabt. Galater 5, 16. So, die Seele soll erleben all diese wunderbaren Segnungen, die schon geschehen sind, die uns gehören. Und jetzt erklärt Jakobus, wie das praktisch passiert. Wie kann die Seele gerettet werden? Wie kommt die Seele in den Genuss der Erfahrungen von Golgatha? Seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein, womit ihr euch selbst betrügen würdet. Wenn wir überlegen, ja, was heißt Täter des Wortes? Unsere erste Definition, die auch nicht grundsätzlich verkehrt ist, wäre sicherlich, ja, Täter des Wortes heißt, wir hören ein Gebot, wir sagen ja, und wir tun, was die Bibel sagt. Also die Bibel sagt, hör auf zu lügen. Okay, wir hören auf zu lügen und wir reden jetzt die Wahrheit. Du sollst vergeben denen, die dir Unrecht getan haben. Okay, wir vergeben. Das wäre sicherlich eine brauchbare oder akzeptable Definition von Täter des Wortes. Aber, und so würde es auch Jesus verstehen, wenn er redet von dem Haus auf den Felsen, ja, Der das Wort nicht nur hört, sondern tut, der legt einen festen Grund und der baut sein Haus auf Felsen und die Fluten kommen und das Haus bleibt fest stehen. Und das ist alles richtig und das ist gut. Und wir sollen das Wort Gottes ernst nehmen und wir sollen die Gebote befolgen. Ja, Jesus sagt, wer sein Wort hat und sein Gebot, wer seine Gebote hat und hält, der ist es, der ihn liebt. Ja, so daran ist nichts verkehrt. Aber Jakobus hat eine darüber hinausgehende Definition von Täter des Wortes, die uns auch den Schlüssel bringt, wie man überhaupt in den Gehorsam hineinkommt. Und das ist nicht Kraftanstrengung, sondern es hat etwas mit Glauben zu tun. Und Jakobus erklärt uns hier etwas ganz, ganz, ganz Wichtiges und Interessantes, was es bedeutet, ein Täter des Wortes zu sein. Vers 23, wer nur ein Hörer des Wortes ist und nicht Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Angesicht im Spiegel beschaut. So, das ist ein Mann, der steht vor dem Spiegel und er schaut da rein. Ganz normale Alltagssituation. Vers 24, er betrachtet sich und läuft davon und hat bald vergessen, wie er gestaltet war. Weil er dann nur kurz reingeguckt hat, und er geht weiter und er hat vergessen, wie er aussieht. Was im normalen Altersleben nicht besonders tragisch ist. Besonders wenn du ein Mann bist. Ja, das hat weiter keine Auswirkungen. Aber es ist ja ein Bild. Das ist ja ein Bild. Er will uns ja damit etwas sagen. Und jetzt erklärt er das Bild oder er, legt dieses Bild aus jetzt auf eine geistliche Wahrheit. Jetzt kommt also derselbe Vorgang. Man steht vor dem Spiegel, schaut hinein und sieht sich. Derselbe Vorgang kommt jetzt nochmal ohne Bild als geistliche Wahrheit in Vers 25. Wer aber hineinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit. Hier haben wir eine interessante Beschreibung oder eine Formulierung für das Wort Gottes. Das vollkommene Gesetz der Freiheit. Das Wort Gottes wird genannt das vollkommene Gesetz der Freiheit. Und in das sollen wir hineinschauen, und jetzt kommt das Entscheidende, und da ist der Unterschied zu dem ersten Punkt, zu der ersten Episode, der Mann schaut in den Spiegel, schaut noch kurz rein und vergisst. Jetzt, wer hineinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und dabei bleibt, das ist der entscheidende Punkt, dabei bleiben. Hey, das erinnert mich an Johannes 8, 31, 32. Wenn ihr an meiner Rede bleibt, dann seid ihr in Wahrheit meine Jünger und dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Der Punkt ist bleiben. Bleiben, nicht nur kurz hinschauen, irgendwas lernen und wegrennen und wieder alles vergessen, sondern so lange davor bleiben, bis man an sich komplett eingeprägt hat. Das ist der Punkt. Und so wird man ein wirklicher Täter, der selig wird in seinem Tun. Also Segen in unserem praktischen Tun kommt aus dem Ding hineinschauen ins Wort Gottes und dort unsere neue Identität sehen. Dort sehen, wie Gott uns sieht. Und das nicht nur kurz zur Kenntnis nehmen, sondern so lange reinschauen, bis es sich verwurzelt in uns und wir dieses neue Bild behalten und in dieser neuen Identität zu Hause sind und aus dieser neuen Identität leben. Die Bibel erklärt, dein Handeln kommt aus deinem Sein. Deswegen, wenn du dein Handeln verändern willst, verändere dein Sein. Versuch nicht am Handeln was zu machen, sondern ändere deine Identität, weil aus der Identität kommt dein Handeln. Das ist ein Gesetz des Lebens, das gilt für alle Menschen, ob die gläubig sind oder nicht. Du wirst nie einen finden, der in sich fühlt wie ein Mauerblümchen, wie einer, der auf der Schattenseite des Lebens geboren ist, für den kein Glück der Sonne scheint, der völlig überwältigt ist von seiner eigenen Minderwertigkeit, der ein strahlendes, vitales Sozialleben hat. Das wirst du nie finden. Wer glaubt, dass er ein Mauerblümchen ist, dass er nichts ist, dass er keine Bedeutung hat, dass er keinen Wert hat, dass er nichts Besonderes ist, der wird sich auch genau so verhalten. Der wird nie irgendwo der Mittelpunkt einer Party sein. Niemals. Wenn er überhaupt zu Partys geht, dann sitzt er alleine auf dem Sofa und sieht, wie die anderen sich amüsieren. Wir leben aus dem Bild, das wir von uns haben. Und das ist der interessante und spannende Punkt hier bei Jakobus. Im Wort Gottes finden wir eine neue Identität. Du siehst im Wort Gottes etwas, wie Gott dich sieht, wie Gott dich gemacht hat, was du nirgendwo anders finden würdest, nur im Wort. Und du bist gerufen, da hineinzuschauen, dabei zu bleiben, es dir einzuprägen, es festzuhalten und dann zu erleben, wie aus der neuen Identität ein neues Leben kommt. Das ist eine unglaublich befreiende Botschaft. Und deswegen nennt Jakobus hier das Wort Gottes das vollkommene Gesetz der Freiheit. Und viele Gläubige kennen das nicht und sie lesen was über Sieg über Sünde oder sich rein bewahren oder solche Dinge und dann versuchen sie mit Willenskraft das umzusetzen und scheitern. Und das Beste, was sie erreichen, ist Römer 7. Das Gute, das ich will, tue ich nicht. Und das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Und wenn sie dann auch irgendwie theologisch Gehirn gewaschen werden von irgendwelchen Leuten, die die Bibel nicht kennen, dann sagen sie, ja, siehst du, Paulus ging es auch so, das ist normal. Wir sind nun mal zerrissene Menschen und wir haben gute Vorsätze, aber die halten nicht und das funktioniert alles nicht. Und in Wirklichkeit kann man nicht im Sieg leben. Paulus ging so und dir geht's auch so. Das ist nicht die Botschaft von Paulus. Paulus sagt nicht, Römer 7 ist das normale Christenleben. Das normale Christenleben ist Römer 8. Das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat mich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Das ist das normale Christenleben. Halleluja. So, was wir jetzt tun werden, wir werden einfach einige wenige Aspekte anschauen, grundlegende Aspekte unserer Identität. Und du wirst verstehen, wieso das Wort Gottes das sagt. In Christus haben wir alles, was wir brauchen. Alles, was notwendig ist, haben wir in ihm. Wir brauchen nichts mehr. Und das Problem ist, wenn wir nicht wissen, was wir haben, wir strecken uns aus und wir suchen und wir beten um Dinge, die Gott uns nicht geben kann, weil er sie uns schon gegeben hat. Unser Problem ist nicht, wir müssen etwas bekommen. Unser Problem ist, wir müssen die Augen geöffnet bekommen, über was uns schon gegeben ist. Das ist unsere Situation. Und viele, viele Gläubige verstehen das nicht. Und sie sehen ihren Mangel an Kraft und ihre Unfähigkeit zu überwinden und ihre Unfähigkeit im Sieg zu leben oder Verdammnis abzuschütten oder irgendwas. Und sie denken, das Problem ist bei Gott und sie müssen noch mehr beten. Und man muss einen unwilligen Gott willig machen, dass er endlich tut, was er versprochen hat. Das ist eine total heidnische Perspektive. Was unsere Not ist, dass wir nicht wirklich wissen, was Gott schon getan hat. Wie er uns sieht, was er in uns getan hat, was es bedeutet, dass wir jetzt Kind Gottes sind, das ist das große Problem. Dass wir nicht wirklich verstehen, was es bedeutet, dass wir von Neuem geboren sind. Und wenn wir uns da hineinbegeben und schauen in das Wort Gottes und vertiefen uns da drin und tun alles, was wir tun sollen, um das wirklich hineinzubekommen in unser Inneres und dann dafür zu sorgen, dass es dort ungestört bleiben kann, ja, dann finden wir einen wunderbaren Weg hinein in die Freiheit. 2. Korinther 5, Vers 17. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Und die große Frage ist, was heißt alles? Du sagst, alles heißt alles. Vorsicht, immer schön bei der Bibel bleiben. Sind deine Hautfalten weggegangen, als du dich bekehrt hast? Hat sich deine Haarfarbe geändert? Hat sich deine Passnummer geändert? Hat sich deine Vergangenheit geändert? Deine Erinnerungen geändert? Nein, da ist eine Menge gleich geblieben. So, was meint er mit alles ist neu geworden? Du bist in Christus eine neue Schöpfung. Der alte Mensch, der du früher warst, ist mit Christus gekreuzigt, mit Christus gestorben. Du bist mit Christus auferweckt. Du bist eine neue Schöpfung. Und das hat gewaltige Auswirkungen. Das hat gewaltige Auswirkungen. Das ist ein Riesenunterschied, ob du dich siehst als ein Sünder, der jetzt versucht, heilig zu leben, oder ob du dich siehst als ein Heiliger, der noch ab und zu sündigt. Das macht einen Riesenunterschied aus. Wenn du dich siehst als Sünder, der jetzt das schwere Gebot hat, er soll jetzt heilig leben, du wirst permanent vom Versagen und von Anklage und von Selbstvorwürfen gepeinigt sein und du wirst wahrscheinlich nicht viel Sonne sehen. Aber das Wort Gottes sagt nicht, wir sind elende Sünder, die jetzt angetrieben werden, heilig zu leben. Das Wort Gottes sagt, wir sind Heilige. Wir sind aus dem Zustand Sünder sein herausgenommen. Wir sind jetzt Heilige. Das hat nichts mit Reife zu tun. Das hat nichts mit deinem Versagen von heute Morgen zu tun. Das hat nichts mit deinem Charakter zu tun. Das hat nichts mit deinem Lebensstil zu tun. Die schlimmsten Wüstlinge in Korinther wurden immer noch Heilige genannt. Womit Paulus nicht gesagt hat, wie sie leben, ist in Ordnung. Und trotzdem hat er sie benannt nach dem Wort Gottes als Heilige, so wie Gott sie sieht. Das ist dasselbe, wie was wir schon haben. Ihr seid Kinder des Lichts, jetzt lernt im Licht zu leben. Aber wenn du denkst, du bist Finsternis und du hast das Gebot, du solltest lernen, im Licht zu leben, du wirst eine schwere Zeit haben. Aber wenn du verstehst, du bist schon Licht, das ist deine Natur. Das ist das Normalste für dich, dass du jetzt lernst, im Licht zu leben. Weil du bist geschaffen für das Licht. Du bist Licht. Verstehst du? Das ist wie ein Fisch. Ja? Der ist geschaffen, um im Wasser zu atmen. Wir als Menschen stehen staunend davor und sagen, meine Güte, wie macht der das bloß? Wie kann der im Wasser atmen? Wenn wir das versuchen würden, wir würden sofort ersticken und ertrinken. Aber der ist gemacht für das Leben im Wasser. Nimm ihn aus dem Wasser raus, setz ihn aufs trockene Ufer und sage, Junge, atme. Du bist umgeben von Luft, du musst nur den Mund aufmachen, du musst nur atmen. Der Fisch macht und stirbt. Obwohl er umgeben ist von Luft, weil er kann nicht in der Luft leben, er muss die Luft aus dem Wasser nehmen. Der ist so gebaut. Und du bist ein Heiliger und du bist gebaut für ein heiliges Leben. Alles andere ist anstrengend und stressig. Du bist geschaffen für Heiligkeit. Du bist geschaffen sogar, sagt die Bibel. Und das ist so eine befreiende Sichtweise. Du bist geschaffen für den Willen Gottes. Du bist geschaffen mit einem inneren Antrieb, einer inneren Motivation. Du willst Gott gehorchen. Sagst, wenn du mich kennen würdest, würdest du das nicht so sagen. Weil, also, meine Taten geben eine andere Botschaft. Das ist dein Problem. Du definierst dich über dein Versagen. Aber du musst dich definieren über, wie Gott dich sieht. Und daraus kommt eine Freisetzung, daraus kommt eine Motivation und ein Glauben, dass du etwas kannst, wovon du vorher überzeugt warst, dass du es nicht kannst. Das ist der Riesenunterschied. Als ich zum Herrn gekommen bin, ich habe schnell verstanden, der Segen ist auf Gehorsam. Ja? Und es geht darum, gehorsam zu lernen. Und das war mein großes Problem. Ich habe diesen Ungehorsam in mir gesehen. Und ich sage, ja, ich weiß, ich soll all diese Dinge tun, aber in mir ist so ein Widerstand und ich will das eigentlich gar nicht. Mein Problem ist, meine innere Einstellung ist verkehrt. Ich weiß, ich sollte gehorsam sein, ich habe aber keine Lust dazu und ich will das gar nicht. Und eines Tages, weiß nicht, irgendwo habe ich es in meinem Konzept. Eines Tages kam ich zu Römer 6. Und da heißt es, dass wir oder ihr, es heißt, ihr seid von Herzen gehorsam geworden, dem Bild der Lehre, dem ihr übergeben seid. Und dann habe ich mir Folgendes überlegt. Als Paulus diesen Brief schrieb an Rom, war er noch nie in Rom. Er schreibt an eine unbekannte Gemeinde. Das heißt, er kennt die Gemeinde nicht. Er schreibt das nicht, weil er jeden Einzelnen kennt und sagt, ja, von Herzen gehorsam, von Herzen gehorsam, von Herzen. Ja, die ganze Gemeinde habe ich durchgecheckt, alle von Herzen gehorsam. Er schreibt nicht von den Leuten und von ihrem Leben. Er schreibt von ihrem Status in Christus. So, ich stelle mir vor, also die Gemeinde blüht prächtig, alles wunderbar, Erweckung und Heiligung und alles, aber da ganz hinten in der letzten Reihe, da sitze ich, das letzte Kirchenlicht, und bei mir sieht alles zappenduster aus und von Segen keine Spur. Ich bin so gerade mal geduldet in der Gemeinde irgendwie, was fühle ich mich so? Und ich weiß, mein Problem ist Gehorsam. Wenn ich nur gehorsam sein könnte, dann würde alles funktionieren, aber ich bin ja so ungehorsam. Und dann kommt Sonntagmorgen, der Älteste sagt, wir haben hier einen Brief von Apostel Paulus, den müssen wir jetzt vorlesen. Denkt dran, Paulus, Apostel vom Herrn, schreibt Briefe, inspiriert vom Heiligen Geist, die werden später Neues Testament, die gehören zu den Schriften. Das ist also wirklich alles von Gott, das ist pure Wahrheit. Bitte bedenkt das, bevor ihr jetzt den Brief hört. Dann wird der Brief vorgelesen und dann kommt es zu Römer 6. Dank sei Gott, dass ihr gehorsam geworden seid von Herzen. Und ich sitze da hinten und ich juble. Gott sagt, ich bin schon von Herzen gehorsam geworden. Kurzen Moment denke ich, auweia, wenn der Paulus zu Besuch kommt und sieht mich dann, dann ändert er den Brief. Aber dann denke ich, nein, halt, das ist Wort Gottes, das ist für Ewigkeit. Ich werde nicht ändern, was aus meinem Munde hervorgegangen ist, sagt der Herr. Das ist die Wahrheit. Gott sagt über mich, ich bin gehorsam geworden von Herzen. Von was redet er? Von meinem Status als neue Schöpfung. Ich bin eine neue Schöpfung. Das Verlangen, Gott zu gehorchen, ist serienmäßig eingebaut. Es ist nicht ein Extra, das du teuer bezahlen musst hinterher. Es ist serienmäßig eingebaut. Du bist ein neuer Mensch. Und so wie es natürlich und normal war, ohne Anstrengung als Sünder zu sündigen, ist es jetzt natürlich und normal, als Heiliger heilig zu leben. Das ist deine Natur. Denk an den Fisch. Ja, das ist dein Element. Heilig sein ist dein Element. Das ist normal. Alles andere ist anstrengend und führt zum Tode. Du bist gehorsam geworden von Herzen. Bevor du das siehst in deinem Handeln, musst du glauben, dass du das bist in deinem Sein. Du musst glauben, was Gott über dich sagt. Einige ringen noch mit sich, ob das nicht zu positiv ist, ob das nicht zu gut ist und ob man das wirklich so nehmen kann. Aber das ist das Wort. Ist jemand in Christus, ist er eine neue Schöpfung. Ja gut, okay, aber wie komme ich in Christus? No way. Null Chance. Wie kommst du in Christus? Überhaupt nicht. Paulus sagt, durch ihn seid ihr in Christus Jesus. 1. Korinther 1,30. Du bist in Christus. Du bist in Christus. Das hat Gott gemacht. Das hat nichts mit dir zu tun. Gott hat dich genommen aus dem Bereich der Finsternis und hat dich versetzt in sein Reich. Und du bist in Christus. Da bist du jetzt und da bist du eine neue Schöpfung und du bist geschaffen für ihn, geschaffen für den Willen Gottes, geschaffen für Heiligkeit, für Reinheit, für Leben im Gehorsam. Das ist dein Element. Und bevor du anfängst, das zu genießen, musst du das glauben, weil Gott ist Gott und Gott kann nicht lügen und Gott sagt, wie er dich sieht und er sieht dich so. Und du bist abgewaschen, du bist geheiligt, du bist gereinigt. Dir sind alle deine Sünden vergeben. Gott hält dir deine Vergehungen nicht mehr vor. All das bedeutet, du bist in Christus. Wenn wir nicht die Wahrheit übernehmen über uns selber, wir machen uns klein und wir machen uns Vorwürfe und wir sagen, du, denk immer an deine Vergangenheit, denk an deine Sünden, dass du ja nicht stolz wirst und dass du ja nicht abhebst. Und irgendwie gibt es diesen religiösen Glauben, dass die Erinnerung an die Sünde uns demütig macht. Damit beweisen wir, wir verstehen überhaupt nicht, was Demut ist. Demut hat nichts mit Sünde zu tun. Wie könnte sonst Christus demütig sein? Demut hat was mit Abhängigkeit zu tun. Hat er was mit Beziehung zu tun? Hat er was mit Unterordnung unter Gott zu tun und Gott Gott sein lassen? Das ist Demut. Das hat nichts mit Sünde zu tun. Nicht die Sünde macht dich demütig, sondern die Erkenntnis, wer Gott ist und dass du privilegiert bist zur Gemeinschaft mit ihm jetzt. Das macht dich demütig. Und du bist das, was Gott über dich sagt. Ach, hier ist die Schriftstelle, Römer 6, Vers 17. Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart, aber von Herzen gehorsam geworden seid dem Bild der Lehre, welchem ihr übergeben worden seid. So komm jetzt nicht mit deiner selbstgemachten Demut. Was heißt hier Sklave der Sünde war? Ich bin immer noch Sklave der Sünde. Wenn Gott sagt, du bist nicht mehr Sklave der Sünde, dann bist du nicht mehr Sklave der Sünde. Und bevor du erlebst, dass du herrschen kannst über Sünde, musst du glauben, dass du nicht mehr Sklave der Sünde bist. Paulus erklärt das. Wir sind mit Christus gestorben. Der Anspruch der Sünde ist vorbei, weil wir aus ihrer Sphäre herausgenommen sind. Und dann sagt er, so lasst die Sünde nicht herrschen in eurem Leibe. Ja, indem wir davon ausgehen und wir halten uns für der Sünde gestorben. Römer 6 ist eine der wichtigsten Passagen für einen neuen Gläubigen und in vielen Gemeinden wird Römer 6 überhaupt nicht mehr gelehrt. Und deswegen verstehen sie nicht, was ist ihr Status, was ist passiert am Kreuz. Nicht nur am Kreuz hat Gott mit Christus gehandelt, Gott hat mit dir gehandelt. Das verstehe ich nicht, das war vor 2000 Jahren. Wie kann Gott an mir handeln vor 2000 Jahren, wo ich noch gar nicht auf der Erde war? Das lass sein Problem sein, wenn er sagt, er hat, dann hat er. Gott ist Gott, der kann sagen, was er will und hat immer noch Recht. So, wir demütigen uns unter die gewaltige Hand Gottes und wir sagen, Gott, du bist Gott. Wenn du sagst, das ist so, dann ist das so. Und wenn das mein Verstand nicht kapieren kann, dann ist das die Problem des Verstandes. Aber das ist nicht dein Problem. Gott ist Gott und sein Wort ist wahr. Und du bist eine neue Schöpfung. Du bist geschaffen für den Willen Gottes. Das ist das Normale. Und du musst es glauben. Und deswegen sagt Jakobus, so lange hineinschauend in den Spiegel, bis du dir das Bild einprägst. Nicht ganz kurz nur wahrnehmen und weggehen und wieder vergessen, bis das Bild sich einprägt. Du bist eine neue Schöpfung in Christus. Und in Christus findest du alles, was du brauchst für dieses Leben. Philipper 4,19, mein Gott aber befriedige alle eure Bedürfnisse nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Wo ist der Reichtum der Herrlichkeit? In Christus. Und du bist in Christus. Also der Reichtum an Herrlichkeit ist da. Der steht dir zur Verfügung. Deswegen sagt Petrus, alles, was es braucht für ein Gott wohlgefälliges Leben, ist uns bereits gegeben. Alles, was es braucht, ist uns gegeben. Was du hier brauchst auf Erden, um ein Leben zu führen zu Gottes Wohlgefallen, ist dir gegeben. Bevor du es nehmen kannst, musst du glauben, dass es da ist. Du wirst nichts nehmen als anständiger Mensch, wovon du nicht überzeugt bist, dass es da ist und dir gehört. Du musst glauben, dass es deins ist. Glauben heißt, ich sehe, der Segen ist da, der gehört mir, ich darf ihn rechtmäßigerweise nehmen. Das ist Glaube. Wenn du nicht siehst, dass es da ist, kannst du hoffen, der Bruder X hat es bekommen, als er gebetet hat, ich wünschte mir, dass es bei mir auch funktioniert. Aber das ist kein Glaube, das ist Wünschen. Glaube ist Gewissheit. Glaube sagt, da ist es, gehört mir, im nächsten Moment habe ich es. Das ist Glaube. Glaube nimmt. Von seiner Gnade haben wir genommen. Von seiner Fülle haben wir genommen, Gnade um Gnade. Ja? Dieses Wort dort im Griechen heißt nehmen, nicht ist auf uns herabgerieselt. Passiv und es passiert einfach irgendwie. Von seiner Fülle nehmen wir. Wir nehmen eine Gnade nach der anderen. Es gibt für alles Gnade. Für alles im Leben gibt es Gnade. Und bevor du anfängst, das Ding anzupacken, sag, Herr, die Gnade für diese Sache ist jetzt da, ich nehme die jetzt. Ja? Gerade jetzt, wo die Mittagsmüdigkeit vielleicht irgendwie zuschlagen will. Es gibt Gnade, mir weiter zuzuhören, bis zum Ende. Nimm diese Gnade, verpasst ihn nicht. Nimm diese Gnade. Es ist Gnade da für mich, diese Sache zu Ende zu bringen und dir so zu erklären, dass es wirklich Klick macht. Und diese Gnade habe ich genommen. Ja, und wenn wir jetzt kooperieren, dann funktioniert das auch. Halleluja. So, deine Bedürfnisse werden befriedigt in Christus. Das heißt, du steigst aus dem weltlichen Denken aus. Deine Bedürfnisse werden befriedigt in Besitz, in Ansehen, in Macht, in irgendwelchen Vergnügungen oder so. Das ist, was die ganze Welt glaubt. Ihre Bedürfnisse werden befriedigt in den äußeren Dingen. Paulus sagt, nein, deine Bedürfnisse werden befriedigt in deiner Beziehung mit dem Herrn. Wir alle haben Bedürfnisse. Und diese Bedürfnisse werden befriedigt in unserer Beziehung zum Herrn. Das ist meine große Not drüben, wenn ich im Osten bin, unterwegs bin in Zentralasien. Es sind so viele Gläubige, die leiden unter den schwierigen sozialen, politischen, finanziellen, materiellen Umständen. Und das kann man auch verstehen. Aber ihre Idee ist, hier kann man nicht leben. Wir müssen nach Kanada. Das gelobte Land ist Kanada. Und in Kanada kann man leben. Und wenn man nach Kanada geht, da liegt das Geld auf der Straße und da werden wir glücklich. Und deswegen müssen wir unbedingt nach Kanada. Hier kann man nicht leben. Das ist die Mentalität von vielen Leuten. Sie glauben, ihr gutes Leben hängt von Umständen ab, hängt von Geld ab, hängt von einem einfachen Leben ab. Und das ist zutiefst heidnisch. Dein gutes Leben hängt davon ab, dass du im Willen Gottes bist und dass du das empfängst und das nimmst für dich, was Gott für dich hat. Das hat mit Umständen überhaupt nichts zu tun. Vor ein paar Jahren hatte ich eine interessante Erfahrung. Ich kam nach Albanien und musste da jemandem etwas übergeben und ich traf diese Schwester auf dem Flughafen. Und wir kannten uns nicht, aber haben uns dann ein bisschen unterhalten. Und in den ersten 15 Minuten erzählt sie mir, in diesem furchtbaren Land kann man nicht leben. Und ich muss unbedingt nach Deutschland. Nur in Deutschland kann man leben. Hier in Albanien kann ich als Christ nicht leben. Und ich dachte, oh weh, die braucht diese Botschaft. Und nach 3 Stunden Autofahrt im Land traf ich einen Mann Gottes, auch ein Albaner. Und er lebt dort mit seiner Familie und er baut ein Glaubenswerk, er hat eine Bibelschule und er hat einen Dienst dort, er macht Menschen zu Jünger und er bildet Leute aus und er wird ein Segen für das ganze Land, ein Segen für viele, viele andere in einem Land, wovon die andere glaubt, wo man nicht leben kann. Der lebt nicht nur in dem Sinne von, dass er überlebt, sondern er ist sogar eine Quelle des Segens für andere Gemeinden. 2 Leute im selben Land. Die eine sagt, hier kann man nicht leben. Und der andere sagt, hier geht's mir gut und Gott ist mit mir. Und er segnet das Werk meiner Hände. Was ist der Unterschied? Nicht die Umstände, die Mentalität. Der Unterschied ist die Sichtweise. Meckern, klagen, murren, jammern, auf das sehen, was nicht funktioniert und was nicht da ist, ist nicht der Weg Gottes. Sondern die Augen aufgetan zu bekommen und zu sehen, was Gott uns schon gegeben hat. Und das in Anspruch zu nehmen, das ist der Schlüssel, um zu einem Leben zu kommen, wo wir nicht nur überleben und wo wir es nicht nur irgendwie gerade schaffen, sondern wo wir ein Segen werden für andere. Das ist der Unterschied. Und der Heilige Geist ist dazu da, uns die Augen aufzutun über all das, was schon passiert ist. Unser Problem ist, wir schauen nicht mit dem Heiligen Geist zurück zum Tag unserer Errettung und wir verstehen nicht, was an diesem Tag passiert ist, sondern wir sehen unseren Mangel mit den Augen des natürlichen Denkens und wir sagen, hier fehlt's und da habe ich keine Kraft und das kann ich nicht und das nicht. Und wir denken, Herr, hilf mir. Statt zu sehen, was wirklich passiert ist, als du von Neuem geboren bist. Die neue Geburt ist eine geistliche Revolution. Verstehst du, dass du zu einem neuen Typ von Menschheit gehörst? Es gibt 2 Sorten von Menschen. Normale Menschen und von neuem geborene Menschen. Und von neuem geborene Menschen haben das Leben aus Gott in sich. Und das heißt nicht ewiges Leben im Sinne von, ich habe die Gewissheit, wenn ich sterbe, bin ich beim Herrn. Ewiges Leben ist eine Lebensqualität. Ist ein anderes Niveau von Leben. Alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Was überwindet die Welt? Was von Gott geboren ist. Bist du von Gott geboren? Dann ist es normaler, dass du lernst zu überwinden. Du bist von Gott geboren. In dir ist die Fähigkeit, etwas zu tun, was du vorher nicht konntest. Den Feind zu überwinden. Widerstand zu leisten, zu den Versuchungen Nein zu sagen und in Einheit und in Übereinstimmung mit Gott zu bleiben. Dafür bist du geschaffen. Das ist normal. Das ist dein Status. Alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Siehst du den Zusammenhang? Warum habe ich angefangen mit Welt? Weil wir in einer neuen Sphäre leben und wir müssen wissen, wie leben wir in dieser neuen Sphäre. Wenn du das nicht weißt, dann werden all diese Dinge nicht Sinn machen für dich und du kannst den Zusammenhang nicht verstehen. So, mein Punkt ist, wir haben Bedürfnisse. Und diese Bedürfnisse sind von Gott gegeben. Aber nur in der Beziehung mit dem Herrn werden diese Bedürfnisse auf eine gesunde und heilsame Art und Weise befriedigt. Wenn wir versuchen, diese Bedürfnisse auf eine andere Art und Weise zu befriedigen, nehmen wir Schaden an unserer Seele. Und wir werden ein Schaden sein für andere Menschen um uns herum und für die Gemeinde, zu der wir gehören. So, was ist unser größtes Bedürfnis? Ist totale Annahme, bedingungslose Annahme und Wertschätzung und geliebt sein. Das ist unser größtes Bedürfnis, das wir haben. Und wir sind mit diesem Bedürfnis geschaffen. Und unsere Beziehung mit dem Herrn ist so gedacht, dass da dieser Mangel ausgefüllt wird. Und leider, weil das viel zu wenig betont wird, gibt es viele, viele Christen, die das nicht kennen, die das nicht verstehen. Und sie haben Mangel an Wertgefühl, an Bedeutung und an Gewissheit, wie wichtig sie sind. Und weil sie darunter leiden, versuchen sie, diesen Mangel auszufüllen im Dienst. Und sie machen sich nützlich, das sind die, die für alles da sind. Du suchst irgendjemanden, er ist immer der Erste, der sich meldet. Und die sind immer bereit, alles zu machen, aber die Motivation ist verkehrt. Die Motivation ist, ich tue Dinge, um hinterher Anerkennung zu bekommen, um Wertschätzung zu bekommen. Ich tue Dinge, um die anderen zu überzeugen, was für ein wertvolles Gemeindemitglied ich bin. Und ich sage dir aus meiner über 40-jährigen Erfahrung, diese Geschichte wird immer, immer schiefgehen. Irgendwann wird der Dümmste darauf kommen und merken, auf diese Art kriege ich nicht, was ich wirklich brauche. Das bisschen Wertschätzung und Anerkennung wird niemals dieses Loch füllen. Und eines Tages werden sie alle ihre Dienste, und diese Leute haben immer besonders viele Dienste, werden alle ihre Dienste hinschmeißen und mit großem Getöse die Gemeinde verlassen und die Tür schlägt ins Türfutter. Und sie werden sagen, hier ist keine Liebe. Und sie gehen weg und sie gehen in eine andere Gemeinde und versuchen dasselbe Theater wieder von vorne. Und nach 5, 8 oder 10 Jahren kommt es wieder zu demselben Fiasko. Weil sie enttäuscht sind, weil sie merken, dieses Loch an Bestätigung, an Zuwendung, an Wertschätzung, an Anerkennung können die Menschen nicht ausfüllen. Und sie beschuldigen die Menschen, dazu sagen, meine Methode ist falsch. Meine Methode ist falsch. Die Menschen sind nicht dazu da, mir Bestätigung und Wertgefühl zu geben. Das muss ich mir von Gott holen. Woanders kann ich es nicht holen, ohne Nebenwirkungen. Es hat schädliche Nebenwirkungen. Wir sind geschaffen, um in der Beziehung mit Gott diese Erfüllung, diese Annahme, diese Sohnschaft oder Kindschaft zu erleben und zu genießen. Wir sind geliebt, nicht weil wir was tun, auch nicht weil wir uns bemühen, etwas zu tun. Wir sind geliebt, weil Gott das Herz eines Vaters hat und sein Herz schlägt für uns und er ist über uns begeistert. Und vielleicht eines der schwersten Dinge zu glauben ist, dass Gott über uns begeistert ist. Oder wenn wir es schon glauben, dann ins Extrem gehen und zu denken, und deswegen sieht er all meine Macken und all meine Sünden und Kompromisse, die sieht er alle gar nicht mehr. Das ist ein gefährliches Extrem, in das ist Wort und Geist hineingekommen und haben ein völliges Fiasko erlebt. Sie haben diese Botschaft, dass Christus meine Gerechtigkeit ist, überzogen oder falsch interpretiert und nicht nur gesagt, das ist meine Beziehung zu Gott. Gott sieht mich so, als wäre ich ohne Sünde, was absolut biblisch ist. Ja, alle deine Sünden sind ausgelöscht. Gott sieht dich ohne Sünde. Justified, just as if you had never sinned. Gerechtfertigt und Gott sieht dich, als wenn du nie gesündigt hättest, weil er sagt, ich werde deiner Sünden nicht mehr gedenken. Und es ist alles ausgelöscht. Das Blut bedeckt nicht, das Blut reinigt. Das ist ein Riesenunterschied. Du kannst irgendwelchen Dreck auf dem Teppich haben, dann machst du einen Läufer drüber. Ja? Dann ist er bedeckt. Aber eine Grundreinigung ist was ganz anderes. Da brauchst du nichts zudecken, brauchst nicht Angst haben, jemand kommt und schaut doch mal drunter. Wir sind gereinigt. Wenn wir unsere Sünde bekennen, ist er treu und gerecht und reinigt uns. Er vergibt uns und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Christus ist meine Gerechtigkeit. Ich kann vor dem Vater erscheinen, als wenn ich nie gesündigt hätte. Das ist für den Vater dasselbe, als wenn Jesus erscheint. Und das müssen wir uns immer wieder einprägen, weil das so schnell verloren geht. Und so ein Dunstschleier von Verdammnis und naja, so richtig angenommen bin ich ja doch nicht, weil da ist ja das und das und das und jenes in meinem Leben. Die Dinge, die nicht in Ordnung sind, ignoriert Gott nicht. Aber das hat nichts mit seiner Liebe zu tun. Das sind zwei Dinge, die kann er völlig voneinander trennen. Und er sagt, vollständig und komplett und für immer und unwiderruflich, ja zu dir. Und wenn du das glaubst, dann sagt er, okay, und jetzt werden wir uns um ein paar Details in deinem Leben und Charakter kümmern. Aber Heiligung ist nicht eine Strafe, ist nicht ein Preis, den wir bezahlen müssen, weil die Annahme zu billig wäre, einfach im Glauben zu nehmen, wir sind errettet. Das ist nicht so. Wir sind angenommen, wir sind bejaht. Und Gott möchte unbedingt, dass wir seine Liebe erleben und dass wir uns darin sicher fühlen und dass wir keine Angst haben vor Strafe, keine Angst vor Verdammnis, keine Angst vor er wird uns irgendwie fallen lassen oder sich abwenden. Wir sollen ein tiefes, tiefes Vertrauen zu ihm bekommen. Und das bekommen wir, indem wir auf ihn schauen und sein Herz anschauen und sehen, was er in Christus für uns getan hat. Für immer bist du angenommen. Und Gott hat Ja gesagt in Christus. Dein Versagen, deine Schuld, all die Dinge der Vergangenheit wurden auf Christus gelegt und Christus wurde hingerichtet an deiner Stelle. Du bist komplett frei. Das ist die Gnade der Erlösung. Und jetzt ist die Freiheit da, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Und durch das Wort, das der Heilige Geist uns gibt, soll unser Herz wirklich zur Ruhe kommen, unser Herz erfüllt sein von dieser Sache. Wir sind wirklich wertgeschätzt. Ich gehöre meinem Geliebten und sein Verlangen ist nach mir. Du wirst nicht tief gehen in Gott, du wirst dein Gebetsleben nicht entwickeln können, wenn du nicht wirklich glaubst, dass Gott an dir gefallen hat und dass Gott Verlangen hat nach dir. Wenn du nicht glaubst, Gott hat Verlangen nach Gemeinschaft mit dir, du wirst nicht tief gehen in Gemeinschaft mit Gott. So, es fängt alles an mit der Sicht, wie sieht Gott dich und wie sollst du dich sehen? Und das finden wir in der Bibel und der Heilige Geist will uns motivieren, dass wir da hineinschauen und so tief und so intensiv hineinschauen, dass wir dabei bleiben. Und das öffnet die Tür für die Freiheit. Das öffnet die Tür für ein Leben in der Kraft des Gehorsams. Dass wir fähig sind zu tun, was wir tun sollen. Aber wenn du dich siehst als armes Würstchen, dir ist nur vergeben, aber sonst ist weiter nichts mit dir passiert, dann ist deine einzige Hoffnung, naja, das nächste Mal, wenn du versagst, kannst du wieder Vergebung holen. Aber es gibt mehr als Versagen, Vergebung, Versagen, Vergebung. Es gibt ein Leben im Sieg. Es gibt ein Leben, wo wir nicht immer wieder in dieselben Dingen reintrapsen und reinfallen, sondern wo wir lernen, da drüber zu stehen. Wo wir lernen, im Geist zu leben. Wandelt im Geist und ihr werdet die Lüste des Fleisches nicht verbannen. Im Geist leben heißt in der Wahrheit leben, heißt in der Wahrheit zu Hause zu sein. Und dazu haben wir den wunderbaren Heiligen Geist, der gekommen ist, uns in alle Wahrheit zu leiten. Philemon spricht von, ich glaube Vers 6, er spricht von wirksamen Glauben in Erkenntnis all des Guten, das wir haben im Hinblick auf Christus. All das Gute, das wir haben, muss uns bewusst werden. Das ist unser Problem, dass wir nicht wirklich begreifen und darin zu Hause sind, was das Gute ist, was wir haben. So, wir haben diese wunderbare Einladung zu Gemeinschaft mit ihm. Jesus sagt in Johannes 15, Vers 9, gleich wie der Vater mich geliebt hat. Hat irgendjemand Probleme zu glauben, dass Jesus vom Vater geliebt ist? Gibt es irgendjemand, der sagt, du, ich habe meine Kämpfe, ich zweifle, ich bin nicht ganz sicher. Gibt es irgendjemand, der ringt mit dieser Frage, hat der Vater Jesus wirklich total angenommen und liebt ihn? Gibt es irgendjemand? Ich habe noch nie einen Christen gefunden. Wenn du jetzt die Hand hebst, das wäre ein ganz spezielles Ereignis und ich möchte dich hinterher interviewen und mehr Details hören von deinen Zweifeln und wie du dazu gekommen bist. Nee, normalerweise zu glauben, dass der Vater Jesus liebt, das ist normal, das ist Standard. Na klar, na logisch. Aber wir sagen logisch, weil der hat ja nicht gesündigt. Und das ist verkehrt. Jesus ist nicht vom Vater angenommen und geliebt, weil er nicht gesündigt hat, sondern weil der Vater ihn unermesslich liebt. Und Jesus selber, niemand kennt den Vater mehr als er selber. Er sagt, genauso gleich wie der Vater mich geliebt hat, habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wir sollen im Wort bleiben, wir sollen in der Liebe bleiben. Das ist, was Johannes 15 beinhaltet, um Frucht zu bringen. Im Wort zu bleiben und in der Liebe zu bleiben. Wir sollen glauben, dass wir geliebt sind. Wie schnell passieren Dinge und es passiert nicht so, wie wir uns das vorgestellt hatten und wir denken, Fehlschläge sind der Beweis, Gott hat sich abgewandt. Und wir kommen in Zweifel und wir kommen in Unsicherheit. Ihr Lieben, Natürlich sollen wir immer offen sein. Herr, was willst du mir sagen? Gibt es etwas, was verändert werden muss? Gibt es irgendwo, wo ich dem Feind Raum gegeben habe? Gibt es etwas? Aber das fragen wir ihn, nicht uns. Wir analysieren nicht uns selber. Er kennt uns, er erforscht uns. Und wir bleiben im Aufblick auf ihn, Und wir schauen weg von uns selber. Das ist, was Glauben an Jesus ist. Wie die Schlange erhöht wurde in der Wüste. So muss auch des Menschensohn erhöht werden, dass alle, die an ihn glauben, ewiges Leben haben, nicht verloren gehen. Wir schauen auf ihn und in der Beziehung mit ihm, er erklärt uns Dinge, er überführt uns, er hilft uns, er zeigt uns, was es braucht und wo wir Dinge vielleicht ändern sollen oder wo wir Dinge verkehrt gemacht haben und bekennen. Aber er tut das. Und seine Korrektur hat nichts mit Ablehnung zu tun. Und wenn wir diese Ablehnung spüren, wenn wir diese Verdammnis spüren, dann ist unsere Aufgabe, mit Wahrheit unser Herz zur Ruhe zu bringen. Das ist, was die Bibel sagt, wenn unser Herz uns verdammt, dann wissen wir, Gott ist größer als unser Herz. Und wir stillen unser Herz vor ihm. Wir bringen unser Herz zur Ruhe. Wie? Mit Wahrheit. Weil unser Herz durch Unruhe, durch Beunruhigung, durch Irritation, durch Zweifel, durch Unglaube eben in diesen Zustand gekommen ist. Und wir bringen unser Herz wieder zur Ruhe. Das macht nicht Gott, wir machen das. Und wie tun wir das? Durch Wahrheit, indem wir uns erinnern und etablieren und Gott danken für die Wahrheit, die er uns gegeben hat. Und wie Gott dich sieht, das steht in diesem Buch und nicht in deinen Gefühlen. Wie Gott dich sieht, steht in diesem Buch. Bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Und viele Gläubige haben diese Idee und ich hatte die auch lange Zeit und es hat keinen Spaß gemacht. Gott liebt sie alle. Aber mich toleriert er irgendwie nur so. Klar, das sind alles wunderbare Menschen und die bemühen sich so und die machen so viel richtig. Ganz klar, Gott hat die alle lieb, aber bei mir, da sagte er, nach, ob das so richtig war, dass wir den mit dazu genommen haben. So ein Gefühl. Und wir sind so unsicher in der Beziehung mit Gott, so verunsichert. Wenn da jemand kommen würde, eine beeindruckende Persönlichkeit und vielleicht noch, wir würden irgendwie hören, das ist ein großer Prophet und er würde kommen und er würde sagen, Leute, in der Anbetung, ich habe ein Wort vom Herrn bekommen. Der Herr hat mir gesagt, hier sind zwei Leute, die kann er nicht ausstehen. Viele Leute würden sagen, okay, und wer ist der andere? Verstehst du? Wir sind so schnell zu verunsichern. Und wir sollen gegründet sein und sicher sein in dieser Beziehung mit Gott. Er beherrscht diese Kunst, die wir auch von ihm lernen müssen, wenn wir Menschen helfen wollen, wenn wir in Seelsorge, in Lebensberatung Menschen trainieren wollen, helfen wollen. Wir müssen diese Kunst auch lernen. Er kann trennen zwischen dir als Person und deinen Taten. Und hast die volle Bejahung, die volle Annahme. Und trotzdem sagt er, und da sind ein paar Dinge, die gefallen mir gar nicht. Und darüber werden wir reden und ich werde dir das beibringen, wie du das überwindest. Das wird nicht bleiben, ich verspreche es dir. Ich bin ein starker Erlöser. Ich gewöhne dir das ab. Ja? Aber in Liebe, nicht, du musst heilig sein und wenn du nicht heilig bist, dann hinweg von mir. Oder sowas. Ja? Verstehst du den Unterschied? Ja? Halleluja. Halleluja. 1. Korinther 6, Vers 20 und 1. Korinther 7, Vers 23, dort heißt es, wir sind erkauft, wir sind teuer erkauft. Petrus sagt, nicht mit Gold oder Silber, das ist ja Peanuts, mit dem kostbaren Blut Christi seid ihr erkauft. Ja? Also das ist viel, viel kostbarer und viel, viel wertvoller und damit sind wir erkauft. Das bedeutet, du bist wertvoll und wichtig für Gott. Das versteht jede Hausfrau. Je höher der Preis ist, umso wertvoller ist das Ding. Ist doch logisch. Was billig ist, was nicht viel kostet, das kann auch nicht viel wert sein. Das ist nichts. Wir sind teuer erkauft. Wir gehören ihm. Stell dir den Sklavenmarkt vor und da kommt ja dieses Bild her von wir sind erkauft. Ja? Zwei Sklaven stehen nebeneinander auf dem Sklavenmarkt zu verkaufen, neben vielen anderen. Ja. Und die Kunden kommen vorbei, gucken sich die Sklaven an und so. Und der eine fragt den anderen, und für wie viel wirst du hier angeboten? Und er sagt, naja, für 500. Und der andere sagt, ich gehe für 5000 weg. Welcher fühlt sich besser? Wie sagt er das? Für mich musst du 5000 zahlen. So, der hat ein größeres Verständnis von seinem Wert. Er ist mehr wertvoll. Und der allergrößte Preis, der möglich war, wurde für dich bezahlt. Du bist wertvoll für Gott. Du sagst, wenn du mich kennen würdest, würdest du so einen Quatsch nicht sagen. Ja? Dein Wertvollsein hat nichts mit deinen Fähigkeiten zu tun, nichts mit deinem Versagen zu tun, nicht mit deinen Schulnoten oder was dein Chef über dich sagt oder mit irgendetwas. Dein Wertvollsein hat überhaupt nichts mit dir zu tun. Es hat was mit Gott, dem Vater, zu tun. Er hat ein Herz für dich. Und für ihn bist du wertvoll. Und wenn du für ihn wertvoll bist, dann bist du wertvoll. Und du tust dir und ihm keinen Gefallen, wenn du da kommst als elender Wurm. Und ich weiß, ich verdiene nichts und ich bin nichts und ich habe nichts und bei mir wird nichts. Gott sagt, von was redest du? Kannst du mal diesen Unsinn lassen? So kann das nicht funktionieren mit uns. Vorhin haben wir die Jakobusstelle gelesen, habe ich noch einen wichtigen letzten Vers vergessen. Wer seine Zunge nicht zügelt und betrügt sein Herz, dessen Gottesdienst ist vergeblich. Was hat das mit den Passagen darüber zu tun, wo wir unsere Identität sehen im Wort Gottes und dadurch in die Freiheit kommen? Alles. Wenn du dort diese wunderbaren Dinge siehst und dabei bleibst in dieser negativen, destruktiven, vorwurfsvollen, ungläubigen Weise über dich zu reden, machst du alles zunichte. Du betrügst dein Herz, weil dein Herz ist bereit, alles zu glauben, was du erzählst. Dein Herz ist bereit, alles zu glauben, was du erzählst. Und nimm das für bare Münze. Dein Herz unterscheidet nicht. Du redest Müll, dein Herz glaubt Müll. Aber dann erleidest du die Konsequenzen. Du redest die Wahrheit, dein Herz glaubt die Wahrheit. Und die Wahrheit macht frei. Ja, du kannst sagen, ich bin nichts, ich tauge nichts, ich kann nichts, ich habe nichts, ich bin nichts, mit meinem Leben wird nichts. Das wird genau so sein, weil du dich so siehst und weil du all die wunderbaren Dinge, die Gott über dich sagt, zunichte machst und ignorierst. Eines der ersten Dinge, wo ich das auf sehr reale, praktische Weise erlebt habe, als Gott diese Dinge mir beigebracht hat, will ich mal erzählen, ein Beispiel aus meinem Leben. Ich bin aufgewachsen mit einem Vater, der, obwohl er Beamter war, extrem handwerklich begabt war. Also der konnte alles. Ich weiß nicht, ob es irgendwas gab, was der nicht konnte. Der konnte alles. Und so ein kleiner Junge hat ja immer irgendwelche Ideen und will irgendwas machen und aus Apfelsinenkissen irgendwie ein Boot bauen, was dann auf dem Fluss irgendwie schwimmen soll oder was weiß ich. Egal was, wenn ich irgendwas bauen wollte, mein Vater kam dazu, was machst du da? Ich erkläre, was ich will, gib mal her. Und dann hat er das Ding gebaut, aber 1A. Und so ging das aber viele, viele Male. Und das hat mich eins zu einer Schlussfolgerung gebracht. Er kann alles und ich kann nichts. Und dazu kam noch die Redewendung, Junge, du hast zwei linke Hände. Und das hat sich bei mir gefestigt und das war ein starker Glaube. Für praktische Dinge tauge ich nicht, weil ich habe zwei linke Hände und ich kann gar nichts. Mein Vater kann alles, ich kann nichts. Und darum habe ich aufgehört, irgendwas Praktisches zu machen und habe mich schon als Teenager irgendwie auf die Philosophie verlegt. Weil Philosophie ist ein Gebiet, wo du keine praktischen Resultate vorweisen musst. Ja, da kann keiner sagen, das ist falsch. Das hast du dir halt ausgedacht. Das ist halt irgendwie deine Weltsicht oder so. Ja? Und in mir war eine Abneigung, irgendwas Praktisches zu tun. Und das blieb, bis ich erwachsen war, bis ich verheiratet war. Ich war unbegabt, ich konnte nichts und hatte auch keine Lust, irgendwas zu machen. Jede Lust, irgendwas Praktisches zu tun mit meinen Händen, ist erstorben durch diesen massiven Glauben, mein Vater kann alles und ich kann nichts. Und ich habe zwei linke Hände. Und als der Heilige Geist anfing, durch das Wort Gottes tiefer zu gehen und Lügen ans Licht zu bringen und mir zu zeigen, hey, was du da geglaubt hast über dich, das hat nichts mit der Wahrheit zu tun, das ist alles dummes Zeug. Habe ich gelesen, Gott will das Werk meiner Hände segnen. Und ich habe proklamiert, ich habe eine linke und eine rechte Hand. Ich habe nicht zwei linke Hände. Ich habe eine linke und eine rechte. Und Gott wird das Werk meiner Hände segnen. Und das habe ich wochenlang, du kannst sagen, mir eingeredet. Aber ich habe es erklärt, das ist die Wahrheit. Und habe gesagt, Gott, ich danke dir, dass es so ist. Und dann ist ein Wunder passiert. Nach weiß nicht wie vielen Wochen. Auf einmal, ganz klein, aber dann immer stärker, kam in mir ein Wunsch, etwas Praktisches zu tun mit meinen Händen. Ich dachte, wow, das kenne ich seit langem nicht. Das ist schon gestorben, als ich jung war. Ein Wunsch, etwas zu tun mit meinen Händen. Und dann habe ich etwas getan mit meinen Händen. Und ich habe einen Tisch gebaut. Wir wohnten in einer ganz kleinen Wohnung von 42 Quadratmetern, da war schon der Balkon mit eingeschlossen. Und zwei Kinder, die beide schon laufen konnten, einer konnte schon mit dem Roller fahren. Kannst du dir vorstellen, wie eng das war? So, wir hatten enorme Platzprobleme. Und dann habe ich die Idee gehabt, ich habe das nie vorher gesehen, aber ich hatte so diese Idee von einem Schrank, den man wegklappen, einen Tisch, den man wegklappen kann. So, das sah aus wie ein Regal mit Türe. Aber man konnte die Türen aufmachen und da kam ein Tisch raus. Und an diesem Tisch konnten 5 Leute sitzen. Und das Ding habe ich so in meiner Fantasie gesehen. Und ich hatte große Lust, das Ding zu bauen. Ich habe das Ding gebaut und es hat funktioniert. Und ich war sowas von begeistert. Und haben gesagt, siehst du, eine rechte und eine linke. Und was meine Hände tun, wird gesegnet sein. Erst kommt der Glaube, dann kommt das Tun. Du musst glauben, dass du Überwinder bist und dann wirst du lernen zu überwinden. Solange du glaubst, du bist ein Versager, du bist eine Heuschrecke, du wirst nie überwinden. Das ist das Problem dieser Leute gewesen, die ich am Anfang zitiert habe. Die haben ein Heuschreckenbewusstsein gehabt. Und genauso haben sie auch gelebt. Du lebst nach dem Bild, das du von dir hast. Und Gott sagt, pass auf, ich muss dir erklären, was in dir passiert ist. Du hast keine Ahnung. Du bist ein neuer Mensch, ein Leben aus Gott, ein Leben, das der Teufel nicht antasten kann. Ein Leben, mit dem du Herrschaft ausüben kannst, über das Fleisch, über die Sünde, über Versuchung, über die Mächte der Finsternis. Dieses Leben der Auferstehung, das in Christus ist, dieses Leben ist in dir. Aber du musst es sehen. Dafür ist dieses Gebet da von Epheser 1,15. Er sagt, ich höre nicht auf für euch zu beten, dass euch die Augen aufgetan werden, dass ihr erleuchtete Augen des Herzens habt. Und dann, was die Hoffnung seiner Berufung ist, was der Reichtum seines Erbes in den Heiligen ist. Gott hat einen Reichtum in dich hineingelegt. Und wir müssen diesen Reichtum sehen. Bevor du ihn nicht siehst, kannst du ihn nicht nutzen. Das ist ein Reichtum an Weisheit, an Kreativität, an Fähigkeit, ist von Gott her in dich hineingelegt. Das musst du sehen. Und du siehst es durch das Wort und durch den Heiligen Geist. 1. Korinther 2, 12. Durch den Geist, der Geist zeigt uns, was Gott uns gegeben hat. Der Geist öffnet uns die Augen für die Dinge, die Gott denen gegeben hat, die ihn lieben. Der Geist Gottes lässt uns bewusst werden, was da passiert ist. Das brauchen wir. Und das Dritte, wovor Paulus betet in Epheser 1, ist zu sehen, welche gewaltige Macht er in uns hat wirken lassen. Eine gewaltige Kraft Gottes wurde in dir wirksam. Du sagst, das wüsste ich aber. Also das hätte ich dann schon irgendwo gemerkt. Also das muss irgendwie an mir vorbeigegangen sein. Vielleicht die anderen ja, aber bei mir nicht. Es hat nichts mit deinem Leben, mit deinem Charakter, mit deinem Versagen zu tun. Es hat etwas zu tun mit, bist du in Christus oder nicht? Und wenn du in Christus bist, dann ist es an dir passiert. Du weißt es nur noch nicht. Und weil du es nicht weißt, kannst du es nicht glauben. Weil du es nicht glaubst, kannst du es nicht nutzen. Eine gewaltige Kraft wurde in dir investiert. Und um dir zu erklären, was das für eine Kraft ist, sagt er, diese Kraft wurde wirksam in Christus, als er ihn aus den Toten auferweckt hat. Als Christus aus den Toten auferweckt wurde, da wurde eine gewaltige Kraft Gottes wirksam. Und Epheser 2, 1 sagt, und auch euch. Und du denkst, was ist denn das für ein komischer Satz? Wie fängt denn das an? Und auch euch. Was? Ja, und dann kommt in spitzen Klammern, hat er auferweckt. Warum in spitzen Klammern? Weil das da nicht steht. Ja, wenn es da nicht steht, warum wird es dann da hingeschrieben? Damit du einen Satz bekommst, der Sinn macht. Das Verb hat er auferweckt, steht nur einmal da in 1,20. Und er hat Christus auferweckt und auch euch. Als Christus auferweckt wurde, wurdest du auferweckt. Du bist zusammen mit ihm lebendig gemacht. Wenn du nicht den Unterschied verstehst zwischen Auferweckung und Auferstehung, dann rate ich dir dringend, ein paar Jahre lang Epheser 1 zu beten und das Wort Gottes zu studieren. Und dann wirst du sehen, was Auferweckung ist im Gegensatz zur Auferstehung. Wir sind nicht mit Christus auferstanden. Der Auferstehungsleib kommt bei der Entrückung. Aber wir sind schon mit ihm auferweckt jetzt. Und wir sitzen in himmlische Örter mit ihm zusammen jetzt hoch über alle Macht der Finsternis. Das sind die geistlichen Realitäten, von denen wir so wenig Ahnung haben, weil wir so wenig entlang des Wortes beten, weil wir unsere eigenen Ideen haben, wer wir sind und was mit uns los ist und was wir können und was wir nicht können. Es braucht eine Hilfe, ein Wirken Gottes. Es braucht den Heiligen Geist, der uns die Augen auftut, zu verstehen, was damals bei deiner Bekehrung passiert ist. Das macht den ganzen Unterschied aus. Das macht den Unterschied aus zwischen Niederlage und Sieg, zwischen Fluch und Segen. So bitte den Heiligen Geist, dir das Wort aufzuschließen und zu zeigen, was mit dir passiert ist und was deine neue Identität ist. In Christus. Und wenn du sehen kannst, das Leben, das dem Teufel überlegen ist, ist in dich hineingepflanzt, dann sagst du, ja, dann lass es mal los. Dann wollen wir es mal rauslassen. Dann wollen wir es mal in Aktion sehen. Solange du dich klein, hilflos und schwach siehst, kannst du nicht überwinden. Ich weiß, als ich als ganz junger Christ spürte, da ist irgendwas mit Widerstand und Kampf gegen die Mächte der Finsternis. Ich sah mich wie ein Zwerg. Ich hatte richtig so ein Bild vor Augen. Ich sehe sonst nicht so Bilder. Beneide immer die, die immer so viele Bilder sehen. Bei mir ist das ganz, ganz selten. Kann ich an 5 Finger abzählen. Aber da habe ich ein Bild gesehen. Und das war alles andere als ermutigend. Ich sah mich so ein kleiner Winzling und mit aller Kraft, ich hatte da so ein Schwert in der Hand und habe da so rumgemacht und gekämpft und getan. Und dann zoomte das Bild raus und dann sah ich dieser Riesenberg, gegen den ich da kämpfte, mit meinem kleinen Schwertchen. Das war die Fußspitze von einem Stiefel, von einem Riesen. Und der Riese guckte runter zu mir, amüsiert, was ich da wohl mache mit seiner Fußspitze, mit der Stecknadel in der Hand, ja. Und schaute runter und sagte, na Kleiner, wird's denn klappen? So habe ich mich gesehen. Und ich dachte, was für ein sinnloser Kampf. Aber das Wort Gottes sagt, Gott wird den Satan unter eure Füße treten in Kürze. Das heißt, da muss erstmal eine Proportion sich verschieben. Du bist der Riese und der Feind ist der Zwerg. Du brauchst eine neue Sicht, was Gott dir gegeben hat, wer du bist in Christus. Die Waffenrüstung fängt an mit dem ersten Teil, wie heißt der erste Ausrüstungsgegenstand in der Auflistung der Waffen? Was ist das erste? Die Wahrheit. Das erste ist die Wahrheit. Der Gürtel der Wahrheit ist das allererste. Wir brauchen Wahrheit, um stark zu werden. 1. Johannes 2,14, ihr Jünglinge seid stark, ihr habt den Bösen überwunden, das Wort bleibt in euch. Wie sind die stark geworden? Durch das Wort, das in ihnen lebte. Warum lebte das Wort Gottes? Weil sie sich Zeit genommen haben für das Wort Gottes, weil sie die Glotze ausgeschaltet haben. Und gesagt haben, okay, ich will in den Spiegel hineinschauen, in das vollkommene Gesetz der Freiheit. Und ich werde dabei bleiben, bis ich es verinnerlicht habe. Und erst dann gehe ich los und dann gehe ich raus und krempel die Welt um. Halleluja, Halleluja. Durch das Wort Gottes, das die Wahrheit ist, bekommst du Nachhilfeunterricht in wer du wirklich bist. Ohne Gott und ohne den Heiligen Geist, du weißt nicht, wer du bist. Du hast keine Ahnung und du hast keine Chance, es kennenzulernen. Aber durch das Wort und aus diesem neuen Bild heraus kommt ein neues Handeln. Dein Handeln kommt aus dem Sein und nicht umgekehrt. Es ist ein mühsamer und frustrierender Weg, als Schwächling zu versuchen zu überwinden, um zu beweisen, dass man Überwinder ist. Das funktioniert nicht. Aber wenn du glaubst, du bist Überwinder, weil Gott sagt, du bist Überwinder, dann ist es das Natürlichste auf der Welt, dass du sagst, okay, dann fangen wir doch mal an zu überwinden. Weil du Glauben hast an, was Gott dir gegeben hat. So durch das Wort eine neue Identität. Und das neue Leben kommt aus der neuen Identität. Das ist der Schlüssel in die Freiheit. Halleluja. Und dann spielt es keine Rolle, ob das Ding Minderwertigkeit hast oder zwanghafte Selbstbefriedigung oder Ablehnung oder Selbsthass und Selbstablehnung oder nenn es, wie du willst. All diese Dinge müssen verschwinden, wenn du deine Identität findest und du kannst diese Dinge überwinden und ablegen. Es ist ein Prozess und es kommt nicht alles auf einmal, aber Stück für Stück wirst du stark werden und kannst diese Dinge ablegen und kommst in die Freiheit hinein. Und das ist der Wille Gottes, dass du gesegnet bist, als ein Freier den Willen Gottes zu tun. Halleluja. 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 Vater, wir danken dir für dein wunderbares Wort. Wir danken dir, dass du uns ganz anders siehst, als wie wir uns sehen. Wir danken dir, dass du uns die Augen auftun willst, dass du unseren Glauben stark machen willst in der Erkenntnis all der guten Dinge, die wir haben im Hinblick auf Christus. Öffne uns die Augen, motiviere uns hineinzugehen ins Wort und dabei zu bleiben und eine neue Sicht von uns selber zu bekommen. Deine Sicht, wie du uns siehst, dass wir geliebt sind, gereinigt sind, geheiligt sind, befähigt sind, ausgerüstet sind, Autorität haben und all die vielen anderen Dinge, die du sagst in deinem Wort, die uns zustehen per Status als Kind Gottes. Nicht aufgrund unserer Reife, nicht aufgrund unserer Erfahrung, sondern aufgrund unseres Status als Kind deiner wunderbaren Familie. Vater, wir danken dir für die Erlösung. Öffne uns die Augen und hilf du uns, in die Wahrheit zu kommen und in der Wahrheit zu bleiben. Und wir danken dir für deine große, große, große Gnade. Halleluja. Halleluja. Amen, Amen, Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja.